Jäger, Sturmtruppen, Jedis und Bürger der Republik da draußen. Herzlich willkommen zur dritten Folge dieses Star Wars Podcasts. Herzlich willkommen bei Rebellenfunk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das heutige Thema lautet ganz spektakulär Fantheorien zu Star Wars.
Ja, hätte ja auch keiner erwartet, ne? Nach der letzten Folge.
Ist ja nicht so, dass wir das versprochen hätten, gell?
Nö, eigentlich nicht. Also, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wie kommen wir nur auf sowas?
Ich weiß es auch nicht, sowas völlig Abwegiges.
Sollen wir einfach mal in Medias Res starten, was ganz anderes, einfach mal ganz neu, ohne lang doof rumzulabern, einfach anfangen.
Einfach anfangen, das wäre ja so untypisch für uns. Wie kannst du das denn sagen?
Ja, öfter mal was Neues.
Öfter mal was Neues. Ja, dann hau raus. Du fang mal raus. Was hast du für mich?
Und zwar, ich habe deinen absoluten Lieblingscharakter. Bist du auch dabei? Jar Jar Binks. Wir alle kennen diesen Gungan und, naja, lieben tut ihn eigentlich nicht so wirklich jemand. Aber er ist ja hauptsächlich für Fans einfach die Verkörperung von allem, was George Lucas bei der Prequel-Trilogie falsch gemacht hat. Aber es gibt da eine Theorie, diese Darth Jar Jar Theorie, die einfach sagt, wir haben uns alle in ihm geirrt.
Mhm. Und also zwar wie?
Jar Jar Binks, für diejenigen, die es nicht wissen, ist dieser nervige Gungan aus Episode 1, die dunkle Bedrohung.
Das brauchen wir nicht dazu sagen, das weiß sowieso jeder, ganz ehrlich. Also, ja.
Dann schneiden wir es raus.
Nein, das schneiden dann wir nicht schneiden raus. Jeder denkt, jeder kennt den, also jeder hat den irgendwie im Kopf. Ich glaube, das ist so eine der wenigen Figuren, die man wirklich nicht vergessen kann, weil sie einfach, ob man sie jetzt liebt oder hasst, sie ist halt einfach memorable, würde ich jetzt mal behaupten. Also man merkt sie sich.
Genau. Genau, und genau das wollte sich George Lucas zunutze machen, sagt diese Theorie. Und sollte diesen Gungan sozusagen als eine Art Antagonisten zu Yoda ausspielen. Also während Yoda die Verkörperung des Guten der Macht ist, soll Jar Jar das Böse sein, das ultimative Böse und dementsprechend entweder mit Palpatine im Bunde stehen, mindestens, oder vielleicht sogar sein Chef sein.
Das klingt so absurd. Also.
Ja, aber jetzt zum Beispiel, also es gibt ja generell, also dieser Nutzer, es ist ursprünglich eine Reddit-Theorie, aber ich finde, sie klingt sehr, 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 sehr plausibel. Und darum möchte ich sie hier mitnehmen. Also Jar Jar Binks gibt ziemlich viele Szenen, wo er einfach ziemlich außergewöhnliche körperliche oder kognitive Fähigkeiten zeigt, aber die er trotzdem einfach verschleiert. Also so ganz generell. Jar Jar Binks ist ein Trottel.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Trotzdem macht man diesen Trottel irgendwann zum General und auch noch zum Senator von Naboo.
Naja.
Das ist ja...
Zum Stellvertretenden.
Er ist ein Senator am Ende.
Nein, ist er nicht. Padme ist Senatorin und sie überlässt ihm als ihrem Stellvertreter die Geschäfte. Aber korrekt. Sie ist trotzdem noch die Senatorin.
Es ist trotzdem ein sehr, sehr hohes Amt.
Ja, klar.
Es ist trotzdem noch ein sehr, sehr hohes Amt.
Ja, das ist richtig.
Und dementsprechend glaube ich persönlich, dass Jar Jar einfach nicht nur so doof ist, wie man meinen würde. Also kein Idiot würde es so einen zum Senator nennen oder zum General erheben. Oder potenziell zum Senator. Er wäre der legitime Nachfolger, wäre Padme früher abgekratzt.
Aha.
Und darüber hinaus, Qui-Gon, sehr erfahrener Jedi, und Obi-Wan, kurz vor Ende der Ausbildung, somit auch ziemlich viel Erfahrung, nehmen so einen Trottel auf einer wichtigen Mission mit. Warum würde man das machen? Und zwar wahrscheinlich beeinflusst Jar Jar nach dieser Theorie alle um sich rum. Jar Jar ist machtsensitiv, Jar Jar weiß, wie man damit umgeht. Jar Jar ist vielleicht der Meister von Palpatine oder auf jeden Fall sein Partner. Also alleine, es gibt diese Szene, wo er ins Wasser springt vor den Augen von Obi-Wan und Qui-Gon.
Ja.
Mit diesem riesigen Sprung, wo er dann eintaucht.
Mhm.
Oh toll, jetzt ist hier eine Mücke drin. Naja. Und wo er dann eben eintaucht. Und wenn du diese Szene einfach jetzt mal aus dem Kontext reißt und hinstellst, dann sieht es aus, als wären alles drei Jedi. Wenn du die ganze Hintergrundgeschichte nicht kennst.
Warum?
Warum
meinst du das jetzt?
Das ist so ein unendlich hoher Sprung.
Ja, schon, aber da können, also, ich übernehme jetzt einfach mal die Rolle des Gegenanredens.
Jo.
Ja, das ist zwar ein sehr hoher Sprung, aber ich würde behaupten, ein Jedi oder Machtnutzer, also er will sich ja, wenn die Theorie stimmt, dass er ein dunkler Machtnutzer ist, dann will er sich, so gut es geht, vor den Jedi verbergen. Der will nicht, dass die Jedi das spannen. Würde ja keinen Sinn machen.
Ja.
Warum macht er dann einen Machtsprung vor, genau vor den Augen der Jedi?
Vielleicht, weil er es einfach lustig findet. Er weiß natürlich, sie nehmen ihn gerade mit. Er hat ihnen versprochen, dahin zu gehen. Warum er das macht, ist schwer zu sagen.
Ja, und...
Aber... Ja?
Ja, und die Jedi benutzen ja diese Machtsprünge und so eigentlich nur, wenn sie es brauchen und nicht aus Jux. Also, ich finde die Szene, vielleicht ist einfach seine Spezies dazu befähigt, so hoch zu springen. Kann doch sein.
Also nur um das klarzustellen, ich sehe Jar Jar nicht als Jedi, sondern als Gegenspieler. Aber gut, dann gehen wir weiter in der Geschichte. Sie springen ins Wasser, schwimmen zu dieser Naboo-Stadt. Mhm. Unter Wasser. Und überzeugen dann diesen Unterwasserkönig davon,
dem Boss Ness,
dieses Schiff zu geben. Danke, Boss Ness heißt er, das Gungan-Sub zu geben, diesen Bongo, glaube ich, heißt er.
Bongo, ja.
Und wenn du dir da mal die Gestik von Jar Jar anguckst, später übrigens auch mal im Senat zu sehen, wie er seine Hand bewegt, das sieht sehr ähnlich aus zu dieser Mind-Trick-Jedi-Bewegung, die Obi-Wan sehr, sehr gerne benutzt.
Aber in der Szene in dem Rat macht das Qui-Gon. Der beeinflusst
Boss Ness. Nicht im Rat, im Senat.
Nein, bei den Gungans unten.
Bist du sicher?
Da macht es Qui-Gon selber. Ich habe den Film gerade erst wieder gesehen, ja.
Dann aber im Senat auf jeden Fall einmal Jar Jar.
Also Qui-Gon überzeugt ihn auf jeden Fall, dass sie einen Bongo brauchen. Oder wir könnten ein Transportmittel gebrauchen. In dem Moment macht er diese Handbewegung. Mhm. Und in der Szene, wo er dann sagt, er hat eine Lebensschuld bei mir und eure Götter verlangen, da bewegt er auch wieder seine Hand.
Ja gut. Aber trotzdem,
also in der Szene macht es Qui-Gon selber.
Okay, aber später im Senat trotzdem. Und dann ist immer noch die Frage, warum nehmen Obi-Wan und Qui-Gon ihn jetzt weiter mit, wenn sie denn nicht gemeintrickt wären?
Weil sie gesagt haben, sie brauchen einen Führer.
Genau. Aber man hätte darauf bestehen können, dass der Gungan-Boss ihnen jeden zuweist. Jeden x-beliebigen Idioten, den besten Kämpfer dieser ganzen Stadt.
Ja.
Es geht jetzt schlussendlich um das Schicksal des Planeten. Nein.
Das hat der Boss Ness aber nicht eingesehen.
Genau. Aber man hätte ihn trotzdem per Mindtrick dazu bewegen können. Er war schließlich auch dazu zu bewegen, dieses hochwichtige U-Boot zur Verfügung zu stellen.
Ja gut, das ist richtig.
Das wäre möglich gewesen. Und wenn wir dann noch weitergehen in der Geschichte, gibt es ja später diesen Kampf zwischen der Druidenarmee und den Gungans mit den zwei Jedi.
Ja.
In diesem Kampf sehen wir Jar Jar herumtölpeln, mit unendlich viel Glück Schüssen von Druiden ausweichen. Ein Druide hängt ihm am Bein, während er so ein bisschen rumtapst, und dabei erschießt dieser am Bein hängende Druide andere Druiden aus Versehen. Jar Jar hingegen überlebt völlig ohne jedes Problem. Wenn man sich jetzt ein bisschen mal in Kampfstile eingelesen hat, dann stolpert man früher oder später über einen chinesischen Kampfstil namens Zui Quan. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber man schreibt ihn eingedeutscht Z-U-I, Abstand Q-U-A-N. Und die Besonderheit bei diesem Kampfstil besteht darin, den Gegner zu täuschen, indem man sich wie ein Betrunkener verhält. Also sprich, der stolpert einfach irgendwie wie ein Besoffener durch die Gegend, in diesem Kampfstil, und der sieht, wenn man sich mal Videos auf YouTube anschaut, der sieht sehr, 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 sehr ähnlich aus zu dem, was Jar Jar da fabriziert.
Ja.
Und Jar Jar scheint ja irgendwie vorhersehen zu können, wo die Schüsse hingehen.
Ja, das ist wirklich eine Szene, wo ich mir das auch denke, dass irgendwas mit Jar Jar noch ist. Also, ich denke es mir jetzt so, das kann einerseits sein, dass das wieder dieses komödiantische Element ist, was wir schon hatten. Ich glaube, letzte Folge war das mit den Droiden in Clone Wars. Dass die quasi für Kinder ansprechend sein sollten, und man muss ehrlich sagen, die vor allem Episode 1 ist schon auch auf Kinder angelegt. Man sieht es auch, das hat FSK 6, der Film. Das könnte sein. Ja. Andererseits ist es wirklich so, dass es sehr komisch ist. Also gut, andere überleben auch, muss man sagen. Captain Tarpels, der kommt auch völlig unverletzt davon, obwohl er auch sehr viel angegriffen wird und mitten im Getümmel ist. Kann man auch wieder sagen, okay, Hauptfiguren dürfen halt nicht sterben. Gut, Captain Tarpels ist keine Hauptfigur, aber weißt jetzt, was ich meine.
Ich glaube schon.
Und der ist halt... Jetzt habe ich wieder... Halten wir es mit Mehmet Scholl, ich habe wieder Gehirnschluck auf.
Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, er darf halt nicht sterben, weil er noch irgendwie wichtig sein könnte.
Ja.
Oder?
Genau.
Genau, und deswegen genau dieser Punkt. Jar Jar könnte eben der Antagonist, der Oberbösewicht sein, der Gegenspieler zu Yoda. Ihr beeinflusst immer wieder zentrale Handlungspunkte. Immer, immer, immer wieder. Und genau deswegen hassen wir ihn, wie er diese Handlungspunkte beeinflusst.
Gib mir mal ein Beispiel.
Er geht mit den Jedi mit. Er geht mit den Jedi mit auf diese wichtige Reise. Vielleicht verhindert er eben, also irgendwie kriegt er es hin, dass die Jedi ihn mitnehmen und nicht irgendeinen erfahrenen Kämpfer, der sich vielleicht auf diesem Planeten besonders gut auskennt oder einen sehr kampferprobten Kämpfer, der eben im Falle von einer Gefahr wissen würde, wie mit den Viechern da unten umgeht, unter Wasser. Also irgendwas scheint Jar Jar zu bringen, dass er weiterleben muss. Und eben auch Handlungen beeinflussen. Auch das, wo er von Qui-Gon niedergerissen wird, um unter diesem Droid-Tank, unter diesem MTT durchtauchen zu können.
Ja.
Immer mal wieder taucht er da ganz auf und hockt später immerhin als ein politisches Mitglied mit im Senat.
Ja.
Fungiert als General.
Also das mit dem seinem Aufstieg würde ich mir jetzt einfach so erklären. Er hat als Vermittler quasi, also er ist, wenn man es jetzt mal so ganz pragmatisch hält, er ist da halt rumgestolpert.
Ja.
Und wäre überfahren worden von diesem MTT. Qui-Gon Jinn, weil er ein Jedi ist und allen Lebewesen helfen möchte, denen es ihm möglich ist, rettet ihn. Indem er ihn da... So, dann sagt Jar Jar, oh, ich bin euer Diener und läuft den erstmal hinterher. Dann sagt er ihnen, wir haben ja eine verborgene Stadt, da bringe ich euch jetzt hin. Dann fährt er damit, wird da verhaftet, weil er ein Tollpatsch ist. Laut dem erweiterten Universe hat er die Wohnkugel von Boss Ness geflutet, als er die putzen sollte. Wusstest du das noch gar nicht?
Nee, das finde ich sehr lustig gerade.
Nee, das war quasi die Geschichte, warum er verbannt wurde. Die sich irgendwer dazu gesponnen hat. Ich weiß nicht, wer es war, aber es ist bestimmt nicht Kanon.
Finde ich sehr lustig.
Finde ich auch. Würde einfach zu dem Tollpatsch Jar Jar passen. Genau, wo war ich? Dann ist er gefangen genommen von den Gungans. Dann sagt Qui-Gon zu ihm, er überzeugt dann Qui-Gon, dass er einen Führer braucht durch den Planetenkern, weil der war da ja noch nie, woher soll er wissen, wo er langfliegen soll. Oder fahren soll, schwimmen soll, wie auch immer. Dann überzeugt Qui-Gon, den Boss Ness, ihn freizulassen, dass er ihn mitnehmen muss. Nimmt ihn mit. So, dann hängt er halt an den Jedi dran, weil den dann irgendwo auf am Ufer von diesem See, wo sie in Theed landen, also in der Stadt auf Naboo, den da einfach hocken zu lassen und und Schwäne füttern zu lassen, macht auch keinen Sinn. Und deswegen nehmen sie ihn halt mit. Das ist schon ein großer Punkt, warum sie ihn da immer dabei haben. Aber ich würde einfach mal davon ausgehen, dass er ihn halt hinterher tapst. Dann?
Ja.
Kommt eben das Ganze mit Königin retten und so weiter und wegfliegen. Dann kommen sie wieder, weil sie können ihn ja nirgendwo lassen. Er ist in Lebensgefahr, weil da sind die Droiden. Und die Jedi lassen niemanden zurück und so weiter. Ist ja so. Dann fliegen sie nach Tatooine, da ist er auch dabei, weil sie müssen ihn, er tappert denen halt hinterher.
Ja.
Dann kommt er wieder zurück nach Naboo und sorgt dafür, und quasi weil er die Naboo zu den Gungans führt, sorgt er für die Verbesserung von den Beziehungen untereinander.
Genau.
Genau. Und um ihm das einfach zu danken, ob es jetzt gewollt war oder nicht, würde ich sagen, erhebt ihn Boss Ness in den Rang eines Generals. Und Jar Jar hat ja eigentlich nichts zu sagen, was genau. Man merkt. Das Einzige, was er sagen kann bei dieser Schlacht, ist ruhig, ruhig. Man weiß ja nicht, was für einen Stand der General in der Armee der Gungans hat. Also für meine Begriffe hat der Captain Tarpels deutlich mehr zu sagen, weil der darf sagen, den Schutzschild jetzt aktivieren und so als Beispiel.
Und kann natürlich auch einfach sein, dass ihm diese niedere Aufgabe in Anführungszeichen zugewiesen worden ist.
Das kann natürlich auch sein. Aber noch jetzt, um das Ganze zum Ende zu bringen, meine Ausführung. Dadurch wird Jar Jar, weil er mit beiden Völkern unterwegs war, den Naboo und den Gungans, quasi zum Chefvermittler, weil er beide kennt. Und wird deswegen quasi zum Vertreter der Gungans im Senat der Republik, als Assistent von Senatorin Amidala. Weil vielleicht die anderen Gungans überhaupt keinen Bock haben, aus ihrem Sumpf rauszukommen, aber er dabei ist. Und dass er dann, also die wichtigste Entscheidung, auf die du wahrscheinlich hinarbeiten möchtest, ist, dass er die Sondervollmachten an den Kanzler vorschlägt.
Zum Beispiel?
Da wurde er ganz klassisch manipuliert und das sieht man auch im Film, weil er eben ein Trottel ist und es dann nicht rafft, die größeren Zusammenhänge, sondern sich denkt, oh, der Kanzler ist ja nett zu mir und der sagt jetzt, es wäre praktisch, wenn Senatorin Amidala da wäre, weil der Kanzler braucht Sondervollmächte.
Sondervollmachten, ja.
Und Sondervollmachten, nicht Sondervollmächte. Ich bin mächtig mit Sondervollmächten.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Und schlägt das dann halt vor, weil er sich denkt, damit tut er Padme einen Gefallen. So würde ich mir das erklären. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie, ja, keine Ahnung. Jetzt darfst du wieder.
Dankeschön. So einen Idioten in diesen wichtigen Posten, bin ich mir nicht sicher, ob der eigentlich relativ abgeklärte Boss Ness dieses Risiko gehen würde. Aber nichtsdestotrotz, Jar Jar ist allein in dem Punkt handlungswichtig, dass als Jedi vor diesem großen See stehen, Jar Jar sagt, ich weiß, wo wir hin müssen. Also nicht wörtlich, aber er führt sie zu dieser Stadt, von wo aus es dann alles weitergeht. Ohne Jar Jar wäre diese Reise hier zu einem Ende gekommen. Die Handelsblockade wäre aufrechterstanden geblieben, Padme wäre niemals zur Senatorin geworden und dementsprechend wäre der damalige Senator Palpatine wahrscheinlich nicht zum Kanzler Palpatine geworden.
Naja, also es war eine Möglichkeit, wie sie in die Stadt kommen, um die Königin zu befreien. Wenn sie den nicht getroffen hätten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hätten sie sich von Droiden diese zwei Fliegedinger geklaut und wären damit einfach losgeflogen. Also die wären schon irgendwie in die Stadt gekommen.
Hätten damit aber wahrscheinlich auch nebenbei die ganze Stadt zerstört, genau was sie nicht wollten. Naja, wie dem auch sei, aber trotzdem alleine in dieser Schlacht, dieses Ausweichen von Jar Jar, das schaut ja aus wie Zufall.
Ja.
Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit, und zwar in Star Wars Episode 4. Die ja vorher erschienen ist, als uns Ben Kenobi an Bord des Millennium Falcon erzählt, there is no such thing as coincidence.
Ja.
Nicht coincidence. Irgendwie, there is no such thing as luck. In my experience, there is no such thing as luck. In meiner Erfahrung gibt es nicht so etwas wie Glück. Würde wieder davor sprechen. Also, Obi-Wan, der eigentlich Ahnung hat, sagt uns, es gibt kein Glück. Könnte also auch einfach so ein Ding sein. So ein kleiner Hinweis auf was ursprünglich geplant war. Jar Jar ist der große Böse. Dass Jar Jar dann schlussendlich noch durch Dooku ersetzt worden ist und selbst keine wichtigere Rolle mehr gespielt hat, das war wahrscheinlich einem nicht so überragenden Feedback der Zuhörer und Zuschauer gelegen. Aber also keiner hat ihn besonders gerne gemocht. Trotzdem, immerhin.
Ja, und man hatte die Möglichkeit, Christopher Lee in Star Wars zu haben. Und Christopher Lee ist badass.
Ja, aber Christopher Lee hättest du bestimmt ganz easy auch als einen sonstigen Bösen einstellen können, als irgendeinen Politiker, als einen Jedi, was weiß ich. Nein, er wird plötzlich der neue Böse, der neue, der unter dem Imperator steht. Dazu wird ja nie ein großartiges Geheimnis drum gemacht, wer der Imperator eigentlich ist. Das wissen wir im Prinzip ab Episode 1 oder 2, dass das sehr wahrscheinlich der Kanzler ist.
Also ich muss sagen, ich als Kind habe das nicht gerafft und jetzt weiß ich's. Also ich kann es schon sehen, aber ich finde es, viele sagen immer so, ja, ich habe Episode 1 gesehen und nur Episode 1 und danach wusste ich sofort, dass Palpatine der Böse ist unter der Kapuze. Ja,
ganz so einfach ist es nicht, aber es wird kein sonderlich großes Geheimnis darum gemacht, wer Palpatine jetzt ist.
Nein, soll ja auch nicht.
Das hätte man deutlich stärker bringen können. Star Wars ist kein Kinderfilm.
Der erste schon. Episode 1.
Der erste schon.
Episode 1 eigentlich schon.
Es wurde niemals ein Geheimnis darum gemacht, dass der Kanzler zugleich der Chefbösewicht ist.
Nee, Moment. Kinderfilm ist es nicht. Nein. Okay. Ja, kann man so sehen. Also.
So, hallo, willkommen zurück. Wir haben gerade ein paar technische Schwierigkeiten beseitigen müssen. Und da sind wir jetzt auch wieder. Ich war gerade dabei, dass sich George Lucas wahrscheinlich diesen Moment, Jar Jar als den wahren Bösen aufzudecken, einfach aufheben wollte ursprünglich. Und deswegen den Kanzler schon eben seine Identität enthüllen hat lassen.
Wie jetzt? Also, hä? Hey, Moment, das musst du jetzt nochmal mir erklären, also, bitte.
Es wird ja niemals in dieser Serie, in diesen Filmen wirklich ein Hehl darum gemacht, dass der Imperator zugleich der Kanzler ist, dass Palpatine Doppelleben führt. Würde man aber eigentlich erwarten, wir kennen es so aus sämtlichen klassischen irgendwas, Filmen, Serien, was weiß ich, dass derjenige, der eigentlich tatsächlich der Bösewicht in diesen Filmen ist, erst ganz am Ende in einer 180-Grad-Wende mit einem riesigen Wow-Effekt seine Identität preisgibt.
Also du meinst quasi
Star Wars nicht.
So eine Szene wie Luke, ich bin dein Vater. Und ich weiß, dass das Zitat falsch ist. Ja, ich benutze es trotzdem so.
Korrekt. Irgendwie sowas. Irgendwas, was die Zuschauer aus den Socken reißt. Boah, damit hätte ich jetzt hier nicht gerechnet. Mhm. Und genau das ist der Punkt in diesem Film. Das fehlt in dieser kompletten Prequel-Trilogie und fehlt in diesem kompletten Bösewicht.
Naja, also...
Also gerade, dass Dooku bei seiner Hinrichtung nicht noch zu Palpatine guckt und sagt, hey, mein Meister, ich dachte, wir wären Freunde.
Macht er doch.
Er guckt hin, aber er sagt nichts.
Ja, er sagt nichts, aber der Blick sagt alles.
Den Blick hat aber Anakin nicht gesehen.
Trotzdem, den hat der Zuschauer gesehen.
Korrekt. Also es wird niemals ein Geheimnis drum gemacht, wer der Chef ist im Ring. Und das deutet für mich darauf hin, dass George Lucas jetzt eigentlich diesen Effekt noch in der Hinterhand halten wollte und diesen Effekt Jar Jar geben wollte. Und aufgrund dieses negativen Feedbacks des Publikums hat er es einfach gelassen und darum fehlt der.
Naja, also er hat ihn dann schon noch irgendwie erzeugt in der Szene, wo Palpatine und Anakin dann halt reden und Anakin dann plötzlich, ihr seid der Sith Lord und sein Lichtschwert anmacht und so. Aber ja, du hast eigentlich recht, ja. Stimmt.
Schön, oder? Und dann, ich habe noch ein sehr schönes Zitat von George Lucas in seiner Dokumentation gefunden, wo er über Yoda redet. Aha. Da sagt er, also jetzt einfach mal wild übersetzt, Yoda kommt von einer Tradition des mythologischen Geschichtenerzählens, aus Märchen etc. Mhm. Von einem Helden, der eine kleine Kreatur an der Seite der Straße findet. Die, und das ist jetzt der wichtige Teil, ist die sehr unsignifikant und nicht sehr wichtig ausschaut, aber am Ende sich als wahrer Meister oder eben das Meisterding entpuppt. Mhm. Das haben wir mit Yoda. Yoda, kleiner Schwächling, grün, schaut nicht besonders wichtig aus, kommt gegen Dooku und wir alle sind what the actual...
Nein, fuck, das ja? Das war aber nicht der Reveal von Yoda. Nein, das war in Episode 5, wo er dann plötzlich mit dem Machtgeist von Obi-Wan redet. Also, da kann man. Mal,
also als diese kleine Kreatur Yoda plötzlich dann gegen Dooku auftaucht und in diesem Kampf loslegt wie Otze.
Ja.
Also so plötzlich dieser kleine Yoda, das erwartet keine Sau. Und genauso könnte es mit diesem tollpatschigen Jar Jar sein.
Übrigens eine Jar Jar, der geilsten
der einfach
Szenen.
Die ganze Zeit nervt.
Übrigens eine der geilsten Szenen in Star Wars, wie ich finde. Es gibt ein paar Szenen, wo vor denen ich mir einfach denke, boah, die Szene ist geil. Die ist geil geschrieben, die ist geil gespielt, die ist geil gefilmt, die ist von den Effekten her geil gemacht, wo einfach quasi alles passt. Gibt ganz wenige. Und dieser Kampf zwischen Yoda und Dooku in Episode 2 gehört dazu, finde ich. Also zumindest der Anfang des Kampfs. Der ist cool gemacht. Zumindest ja, nur kurzer Zwischending. Weiter im Text, bitte.
Genau. Und übrigens, mir ist gerade auch noch eingefallen, in diesem ersten Ding wird tatsächlich die Szene gezeigt, wie Boss Nass Jar Jar zum General ernennt. Und in dieser Szene sieht man ganz deutlich, wie Jar Jar mit seiner Hand rumfuchtelt. Es könnte auch so dieser übliche Jedi-Trick sein. Das war das, was ich vorhin gemeint habe mit Boss Nass, die Situation.
Ach so,
ich habe nur den Kontext verwechselt.
Ach so.
Genau.
Nee, aber Jar Jar fuchtelt immer. Ich habe mal
drauf. Fuchtelt immer. Aber vielleicht.
Ich habe extra mal drauf geachtet. Ich habe extra beim Episode 2 nochmal, Episode 1 nochmal gucken, extra drauf geachtet. Und er wackelt immer mit seinen Gliedmaßen. Und er wackelt mit seinen Augen und er wackelt mit seinen Gliedmaßen. Und zwar immer, konstant.
Und außer, gehen vielleicht.
Außer in einer einzigen Szene.
Ja.
Und zwar, wo er gefesselt ist. In dem Thronsaal von Boss Nass, wenn man das Thronsaal nennen mag. Das ist die einzige Szene und auch da nur, weil er die Hände zusammengebunden hat. In dem Bongo und so weiter immer die Hände fliegen rum und nie so in dieser Bewegung, die Qui-Gon macht vor Watto zum Beispiel, wo man es am schönsten sieht.
Genau.
Nie so. Ich habe extra drauf geachtet. Wirklich nicht so.
Genau. Aber da kommen wir genau zu diesem Punkt. Ja, wenn du einen Baum verstecken willst, wo versteckst du ihn?
Ja, gut.
Im Wald.
Ja.
Also diese Baum meine ich jetzt einfach diese Macht benutzen von Bewegung von Jar Jar. Er gestikuliert einfach so viel, dass es keiner Sau auffällt. Und dass auch die Jedi sich nicht mehr wundern, warum er jetzt so viel gestikuliert und hin und her und tralala. Nee, er macht's halt einfach.
Mhm.
Und deswegen geht es darin unter und deswegen könnte es natürlich sein.
Ja.
Und dazu nimmt Jar Jar dann doch generell, also einerseits eben bei dem, wo er die Leute auf die Jedi auf die richtige Fährte bringt zur Stadt, einerseits bringt er die Handlung voran, dann bringt er die Jedi dazu, ihn mitzunehmen auf diese Reise durch den Planetenkern, damit sie ihn brauchen. Dann verursacht er so ein bisschen die Szene, dass sie in Anakin reinrennen. Wenn du weißt, was ich meine, erinnerst du dich? Und Jar Jar verarscht Qui-Gon die ganze Zeit hinter Qui-Gons Rücken, während Anakin eben aufpasst. Heißt also, Anakin lernt einfach so ein bisschen diese Jedi-Autorität zu, ja, nicht zu respektieren. Und das wäre wieder ja ein Punkt dafür, dass man schon darauf hingearbeitet hat, Anakin irgendwie mitzunehmen oder eben generell ein zu zeigen, die Jedi sind nicht so perfekt.
Ja.
Dazu bringt er das dann auch noch ein bisschen voran, dass er dem 8 Jahre alten Anakin erzählt, dass die Queen pretty hot ist, ziemlich heiß, also vielleicht auch so ein bisschen die Türen öffnet in die richtige Richtung, wo dieser Plan noch hingehen könnte.
Ja, also
das klingt alles jetzt sehr zufällig und alles sehr an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Aber glaubst du, dieses Gesamtbild Jar Jar könnte als Böser auftreten. Ist definitiv möglich.
Ja, schon. Also, ich bin kein so ein großer Fan. Also, es wäre cool, wäre eine coole Richtung und würde diesen Charakter irgendwie retten, wenn sie es reingebracht hätten. So wie es jetzt ist, wie die Episoden jetzt sind, sehe ich so, wie man es auf dem Bild sieht, und da finde ich Jar Jar kacke.
Genau.
Ist halt so. Aber also eine andere Sache,
eine
die mich noch...
Eine letzte Sache. Sekunde. Eine letzte Sache möchte ich noch bringen, und zwar diesen konkreten Schluss. Das ist ein absolutes Argument, was noch dafür spricht. Palpatine und Jar Jar kommen beide von Naboo. Wenn du jetzt die Maßstäbe des Star Wars-Universums anlegst, das ist wie wenn du Tür an Tür aufwächst, wenn du auf demselben Planeten geboren bist.
Das ist richtig.
Es wäre also möglich, dass sie sich beide deutlich vor The Phantom Menace gekannt hätten. Vielleicht haben sie zusammen trainiert oder einen anderen trainiert. Und Naboo ist ja jetzt wirklich ein ziemlich verrückter Planet. Also gibt es auch diese alten Statuen mit diesem dritten Ei und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall, denke ich, ist diese Theorie durchaus plausibel. Es lohnt sich mal auf Reddit einen etwas tieferen Blick hinfallen zu lassen. Wenn es so ist, müsste man die Theorien, die ersten drei Filme in einem ganz neuen Licht sehen. Und es hätte Jar Jar retten können, hat man aber dann gelassen, wegen des Publikumsfeedback. So.
Ja, so. Erstmal haben die Studien. Also, erstmal haben die Statuen kein drittes Ei, sondern ein drittes Auge, würde ich mal behaupten.
Habe ich drittes Ei gesagt?
Du hast drittes Ei, du bist kurz ins Englische gewechselt.
Was die Klausurenphase mit mir macht.
Danke. Ich wollte das nur mal kurz klarstellen, weil ich glaube, das würde sonst verwirren.
Das wird so ein Outtake des Monats werden.
Genau. Aber den lassen wir eh drin. Ist mir wurscht. Und was für mich noch dagegen spricht, ganz profan Regel der 2. Weil zu Zeiten der Episode 1 haben wir Palpatine und wir haben Darth Maul. Das sind 2, ein dritter würde nicht passen. Kann man jetzt sagen, okay, sie wollen die Jedi glauben lassen, dass es nur 2 sind, weil die Jedi glauben, es gibt die Regel der 2, aber in Wahrheit sind wir doch ganz viele mehr. Weiß ich nicht, wollte ich jetzt nur mal so rauswerfen. Aber ich mag die Theorie, weil sie so wunderschön weit hergeholt ist, aber weil sie auch so wunderbar belegt ist an Filmszenen und so weiter, weil es so schöne Argumente dafür gibt.
Schon, oder?
Ja. Aber abschließend kann man sowas sowieso erst sagen, wenn George Lucas ein Machtwort redet. Und ich denke nicht, dass er es machen wird. Außer Disney sagt nach Episode 9, so, jetzt ist Schicht. Keine weiteren Filme.
Ja.
Keine weiteren Videospiele, keine weiteren Serien und jetzt ist Schicht. Und dann kann George Lucas sagen, okay, ich hatte mir das früher mal so gedacht, habe ich dann aber gelassen, weil das und das. Fände ich eine coole Aktion von ihm, würde auch für mich die Saga nicht kaputt machen. Es würde einfach nur dazu beitragen, dass ich George Lucas noch mehr feiern würde, als ich es eh schon tue. So.
Einfach mal kurz, um darauf Bezug zu nehmen. Der erste Star Wars Film ist immerhin 1977 erschienen.
Ja.
Das heißt, aktuell spielt diese Filmserie seit 39 Jahren unendlich viel Geld ein. Das wird auch noch weitergehen. Es gibt noch mindestens zwei Filme. Also mindestens 41 Jahre wird das Geld einspielen.
Es gibt noch mindestens 5 Filme.
Und ein Ende ist nicht in Sicht. Von daher gehe ich nicht davon aus.
Nein, ich auch nicht. Sagt, es war nur eine hypothetische Überlegung. Deswegen würde ich sagen,
wir laden uns jetzt einfach für nächste Woche bei George Lucas zum Tee ein und fragen ihn einfach.
Genau.
Oder ist ein Deal?
Und dann wissen wir alle mehr als ihr, weil wir dürfen es dann bestimmt nicht weiter sagen. Ja, wird 100% hinhauen.
Und ich werde zum Jedi.
Genau. Ich würde sagen, es bringt nichts, das noch weiter durchzukauen. Springen wir zum nächsten. Und zwar habe ich eine ganz kurze jetzt. Ist wirklich nur ganz kurz. Ich habe mir hier so eine Liste gemacht. Und hinter diese eine habe ich einfach nur dahinter geschrieben. What? Habe ich jetzt mal im Internet gefunden. Und zwar, Tobi kennt das noch nicht, ich wollte ihn überraschen. Naboo ist Dagobah.
Was?
Genau. Weil das größte Argument dafür, muss man jetzt mal sagen, ich halte überhaupt nichts von dieser Fantheorie. Ich wollte es nur mal quasi an die Öffentlichkeit tragen, weil ich auch zeigen wollte, wie verunglückt Fantheorien sein können. Und zwar ist das Hauptargument, Dagobah und Naboo sind beide grün. Man sieht in der Prequel-Trilogie kommt Dagobah nicht vor und in der Original-Trilogie kommt Naboo nicht vor. Also, zwei grüne Planeten könnte das gleiche sein. Die Idee war, dass quasi das Imperium Naboo irgendwie so zugerichtet hat im Zuge der, weil die halt das Imperium geworden sind, dass es wieder komplett überwuchert ist und zu Dagobah geworden ist. Was für mich aber keinen Sinn macht, weil das System ja zivilisiert war zu Beginn der Prequel-Trilogie und auch überall als Naboo-System bekannt war. Warum würde man es umbenennen? Obi-Wan sagt zu Luke, er soll sich ins Dagobah-System begeben. Und warum sollte Palpatine, Imperator Palpatine, dafür sorgen, dass sein Heimatplanet zerstört wird? Macht keinen Sinn.
Und dazu kommt für mich noch das Argument, als Obi-Wan macht, er zu Luke sagt, geh ins Dagobah-System.
Ja.
Da sind sie auf, hilf mir.
Hoth. Ja.
Gut. Na, dadurch wackelt das schon wieder, weil ich nicht weiß, wie weit Hoth von Dagobah weg ist. Aber ja, das ist eine sehr, sehr lange Reise. Hingegen von Naboo auf Tatooine bist du relativ schnell, verdammt. Sie müsste auf Tatooine sein. Okay, vergessen wir das.
What? Also, Entfernung würde ich jetzt mal gar nicht so bemessen, weil, ganz ehrlich, es gibt keine, meines Wissens, keine von Lucasfilm bestätigte Sternenkarte?
Keine Ahnung.
Also, ich hab ein Buch, das heißt die Schauplätze oder Welten und Schauplätze. Da ist eine Sternenkarte vorne drin. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das von Lucasfilm die bestätigte Version ist. Weiß ich nicht. Müsste ich nochmal nachschauen. Jedenfalls auf Entfernung würde ich mich da jetzt gar nicht so zuspitzen, weil man sieht nicht, wie lange er fliegt. Von Hoth nach Dagobah.
Also, ja, es macht doch keinen Sinn, wenn es Vergleich fehlen würde.
Ja. Also, die Theorie ist für mich Schwachsinn. Wenn irgendwer jetzt glaubt, der das hier hört, oh ja, das ist bestimmt richtig. Los, überzeugt uns in den Kommentaren, aber nee. Genau, dann...
Also es klingt für mich komisch und selbst wenn sie ihre Waffe daran ausprobiert hätten, dann wäre dieser Planet wahrscheinlich nicht mit einem Wald überwuchert, der aussieht, als würde es seit mindestens ein paar hundert Jahren wachsen. Da würde ich eher behaupten, Naboo wird Tatooine.
Ja. Was? Naboo wird Tatooine? Aber nein, ach so, falls sie eine Waffe... Ja, okay.
Das wäre logischer. Aber nein, ist es nicht.
Das war jetzt nur eine ganz kurze.
Okay.
Und deswegen mache ich weiter mit noch einer kurzen. Und danach darfst du
wieder. Raus.
Und zwar, die Ewoks sind primitiv. Also sind total primitive Lebensformen. Verstehen nicht, was um sie herum vorgeht. Und kämpfen nur mit, weil sie dadurch Essen kriegen. Für sie ist das eine Jagd nach Essen. Und zwar warum? Man weiß, die Ewoks kennen quasi nur die Geschichte von C-3PO, die er ihnen erzählt, untermalt mit schönen Soundeffekten. Und wie viel die davon raffen, ist die Frage, weil die beten ihn erstmal als Gott an, dann wollen sie nämlich Han, Luke und Leia grillen. Ja. Heißt, sie würden Menschen essen.
Nicht unbedingt, vielleicht wollen sie auch einfach nur unschädlich machen oder einem Gott opfern, der Menschen essen könnte.
Aber sie legen sie übers Feuer, so wie man die braten würde. Das Einzige, was nur dagegen spricht, ist, dass sie noch die Kleidung anhaben.
Gott opfern?
Leia wollen die ja gar nicht opfern, die Leia haben sie ja. Okay. Und was dann dazu kommt, ist, sie bekämpfen halt die Sturmtruppler, die Sturmtruppen, und am Ende haben sie lauter leere Rüstungsteile rumliegen. Wo sind die Leichen?
Wir wissen ja relativ wenig bis gar nichts über diese Ewok-Bestattungstheorien. Ich gehe davon aus, sie ziehen die Sturmtruppen einfach aus aufgrund dieser sehr funktionalen Kleidung mit der Absicht, diese diversen Kleidungsstücke für irgendetwas zu verwenden. Vielleicht dafür, dass wieder Angreifer kommen, dass sie bessere Waffen und ein bisschen Rüstung haben. So ein Ewok müsste sehr, sehr gut geschützt sein durch den Brustpanzer eines Sturmtruppe, wenn man ihn richtig zurechtschneidet. Die Töpfe als Helme oder Trommeln und so weiter. Und dazu gehe ich davon aus, dass es fleischfressende Wesen gibt auf Endoren. Also nicht nur Ewoks, sondern auch sowas in Richtung Tiger und Hyänen. Und jetzt sagen wir mal, diese hyänenartigen Wesen jagen im Rudel, haben Hunger, wollen Fleisch, sehen einen kleinen Ewok. Sie würden diesen Ewok angreifen. Ewok müsste sich wehren, würde vielleicht draufgehen. Zum Eigenschutz könnten sie einfach diese Leichen von diesen sperrigen Panzern befreien, die sie dazu noch brauchen können, sodass dann einfach diese wilden Tiere auf die toten Sturmtruppen gehen und diese Körper essen und somit die Ewoks in Ruhe lassen.
Ja, könnte sein.
Das wäre für mich die Erklärung, warum sie die überhaupt ausziehen. Und vielleicht auch, wo die sind. Die werden einfach liegen gelassen. Man ja, legt gut. Sich ja auch, du legst ja auch keine Leiche ins Zimmer.
Das ist richtig.
Oder das tote Eichhörnchen aus dem Garten wird auch entfernt.
Ja, das ist richtig. Ja gut, ich fand die Theorie irgendwie toll, weil macht diese niedlichen kleinen Knuddelbärchen irgendwie böse. Ich weiß nicht.
Das ist ganz lustig.
Hat mich gefreut, die zu finden. Genau, und du hast wieder was Lustiges gesagt. Und zwar, du hast gesagt, die Ewoks benutzen dann die Töpfe als Helme oder Trommeln.
Andersrum, die Ewoks benutzen die Helme als Töpfe oder Trommeln.
Genau, ich fand's lustig. Dann haben wir das auch schon, ne? Oder? Mhm. Ist dazu noch was zu sagen zu den Ewoks?
Nee, gerade nicht.
Okay. Dann hau mal die nächste raus.
Wer jetzt? Ich?
Ja, du. Ich hatte jetzt zwei.
Gut. Dann behaupte ich, der Todesstern, Death Star Blow-Up was an Inside-Job. Also der diese Sprengung des Todessterns war ein, wie übersetzt man Inside-Job am besten? Ein
heimischer Tourismusakt. Terrorismus.
Bist du doof? Bist du ja. Doof? Nein, also war gewollt vom Imperium. Also ist vielleicht nicht vom ganzen Imperium, aber von Darth Vader. Ich behaupte, dass es Darth Vaders Plan schlussendlich war, zusammen mit Luke die Galaxis zu regieren, so eine Art Papst der Galaxis zu etablieren, oder dass sie sich halt einfach auch fortpflanzen dürften. Und sozusagen eine Generation von Skywalkers, die über das Imperium herrscht. Mhm. Dazu müsste er natürlich aus verschiedensten Gründen den Imperator loswerden. Mhm. Und natürlich dafür sorgen, dass Luke möglichst nicht stirbt.
Ja.
Und er natürlich auch nicht. So,
ja.
Wenn wir jetzt gehen zu den Angriffen der Rebellen auf den Todesstern,
ja.
Dann ist es ja erstmal ein sehr, sehr riskantes Unterfangen. Aber wenn wir uns erinnern, dann gibt Vader zunächst das Kommando, dass sie nicht auf die Rebellen schießen sollen, sondern dass es halt die TIE Fighter erledigen.
Hä?
Und zum anderen, sagt er das nicht?
Wann sagt er das?
Bei einem der beiden Angriffe auf den Todesstern.
Aber das sagt er dann quasi in dem Moment, als er selber aussteigt, sagte, sie sollen nicht mehr mit diesen Turbolasern schießen, weil er jetzt da ist, oder?
Genau.
Ja, okay. Mhm, das macht Sinn.
Genau, also man sollte es nicht machen, ja? Das macht ja dieses überaus schwierige Unterfangen des Todesstern-Blow-Ups schon mal ein bisschen leichter. Und zudem befindet er sich dann in der Schlacht außerhalb des Todessterns, wenn dieser gesprengt wird, und hat somit eine bessere Chance zu überleben. Dass er nicht abgeschossen wird, das ist ihm klar. Er ist ein exzellenter Pilot und er beherrscht halt die Macht.
Mhm.
Sind wir uns auch einig, oder?
Ja, sind wir uns einig. Dass Anakin dann nicht abgeschossen wird. Der wird einfach nicht abgeschossen. Keine Chance.
Genau.
Sind wir uns einig.
Das funktioniert nicht. Und er ist dann zufällig genau auch in dem Moment weit genug weg vom Todesstern, dass die Explosion ihn nicht erwischt.
Mhm.
Beim ersten Mal.
Aber beim zweiten Mal
kommt er nicht mehr weg, aber genau. Aber er wird halt nicht unmittelbar davon erwischt, sondern kann entkommen.
Ja.
Erwischt, sondern kann entkommen.
Mhm.
Und deswegen würde ich behaupten, dass das so eine Art, so ein bisschen geplant war. Ja, das Motiv, Luke soll überleben. Wir versuchen, den Imperator zu töten und so weiter, fände ich persönlich eigentlich recht plausibel. Und du nicht?
Doch. Ja, aber hey, der wollte damit den Imperator töten.
mit Luke zusammen, auf längere Sicht.
Ach so, ach so.
Also er wollte irgendwann am Ende mit Luke regieren, nicht unmittelbar mit diesem Todesstern sprengen, aber ihm war natürlich klar, Luke wird versuchen, diesen Todesstern zu sprengen. Und bis er das macht, habe ich keine Chance, Zugriff auf Luke zu erhalten.
Ja.
Also muss ich dafür sorgen, dass ihm das irgendwie gelingt, ohne dass er drauf geht. Mhm. Oder ich muss versuchen, das zu verhindern, ohne dass er drauf geht. Mhm. Das zu verhindern, ohne dass er drauf geht, würde sich aber sehr schwierig gestalten. Also lasse ich ihn halt machen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich schon.
Da muss halt nur schauen, dass er weg ist, dass er nicht dabei drauf geht.
Ja.
Ja.
Das würde ja bedeuten, dass Luke völlig zu Unrecht gefeiert wird als geilster Pilot aller Zeiten.
Zum Beispiel, man kann natürlich auch ein sehr, sehr guter Pilot sein, wegen der Macht etc.
Ja.
Aber ich persönlich würde das für sehr möglich halten. Dazu ist Darth Vader garantiert an der Planung des Todessterns beteiligt gewesen. Mhm. Und diese riesigen Turbolaser, die können zwar bestimmt wunderbar gegen irgendwelche großen Kreuzer agieren, aber schätzungsweise eher nicht so gut, sehen wir ja, gegen diese kleinen, agilen Terrorist Starfighters, gegen diese Terroristen, also aus Sicht des Imperiums Terroristen, siehe Episode 1, gegen diese kleinen Starfighter, das funktioniert da scheinbar nicht so gut.
Ja.
Vielleicht wurden auch absichtlich auf die kleinen verzichtet, obwohl natürlich völlig klar war, wo sollen die jetzt plötzlich so eine Art Sternenzerstörer hinnehmen.
Ja.
Und dazu war, also ich glaube, als offizielle Größenangabe wird Womp Rat genannt. Für das Loch, wo sie diese kleinen Protonentorpedos reinschießen müssen. Also irgendwo muss Darth Vader hat vielleicht auch seine Hände im Spiel gehabt, um denen die Chance zu geben.
Naja, also nein, das Womp Rat wird von Luke ins Spiel gebracht bei dem Pilotenbriefing.
Genau.
Weil er sagt, ja, ich treffe ja mit meinem Dings auch Womp-Ratten, die so groß sind wie dieses Loch.
Genau. Also es gibt dieses sehr, sehr kleine Loch.
Mhm.
Und irgendwo kann ich mir durchaus vorstellen, dass Darth Vader bei der Konstruktion seines Todessterns diese Absicht im Kopf hatte. Dann muss er nur noch dafür sorgen, dass die Rebellen die Pläne des Todessterns bekommen, dieses Loch finden, das werden sie ja, sie bekommen ja auch die Todessternpläne.
Ja.
Wie ist dann jetzt die ganz große Frage? Und schlussendlich muss er halt dafür sorgen, dass er und Luke überleben. Und das gelingt ihm ja ganz gut.
Ja. Und welchen Zweck hat das für ihn?
Für Vader.
Ja.
Er weiß, dass Luke alles versuchen würde, um diesen Todesstern zu sprengen. Das weiß er. Also muss er versuchen, es Luke möglichst verdeckt so einfach wie möglich zu machen, das zu schaffen.
Es ist einfach nur für ihn eine Maßnahme, dass Luke nicht getötet wird.
Genau.
Ach so.
Dazu kommt ja noch, dass Vader dann die TIE Fighter, beziehungsweise Tarkin, die TIE Fighter zurückhält. Bis es an sich schon zu spät ist. Also, die haben es sicher auf irgendwelchen Radarbildschirmen oder sowas gesehen, dass die Fighter kommen. Die haben ja kein Schutzschild, Tarnschild oder sowas. Mhm. Und das könnte natürlich auch auf Vaders Kommando sein. Der steht ja die ganze Zeit hinter Tarkin.
Ja. Ja, das könnte schon sein. Und es ist auch unlogisch, ehrlich gesagt, dass so ein kleiner Torpedo quasi in eine Öffnung reingeschossen, das komplette Ding in die Luft sprengt.
Mhm.
Weiß ich nicht. Ja, das ist eine der Theorien, die für mich am plausibelsten klingt.
Schon, oder? Also das wäre für mich durchaus denkbar.
Ja.
Haben wir schön schnell abgehandelt.
Ja, haben wir schön schnell abgehandelt. Ich würde mal sagen, wir machen diese Folge noch eine und heben uns den Rest für nächste Woche auf. Oder für in zwei Wochen dann.
In zwei Wochen, ja.
Oder? Lass uns das doch machen so machen. Wir machen jetzt aber noch eine, weil wir können ja jetzt nicht sagen,
doch, ja, okay,
nicht los. Ich hau jetzt raus, und zwar Star Wars spielt in unserer Galaxis, habe ich die betitelt.
Kannst du mal aufhören mit deinen weit hergeholten Theorien?
Die sind doch die lustigsten. Also, ich finde es
auch... Ja,
also,
das ist unlogisch.
Star Wars geht los mit vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Soll das jetzt einfach komplett eine Lüge sein? Wer weiß.
Glaube ich jetzt nicht.
Also, der wichtigste Anhaltspunkt, der genannt wird von den Theoretikern, jetzt mal ganz Spaß beiseite. Man weiß ja, dass Steven Spielberg und George Lucas sehr freundschaftlich miteinander verbunden waren bzw. sind.
Ja.
Auch auf der Höhe ihres Schaffens, sprich zu Zeiten von Star Wars und E.T.
Und natürlich.
In E.T. sieht man, wenn wir jetzt einen Sprung in ein anderes Franchise machen, in E.T. gibt es diese Szene, wo sie Halloween unterwegs sind. Und die Kinder laufen in Verkleidung über die Straße. Ist jetzt vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber ich sage alles, was man wissen muss. Also, der Junge, der E.T. gefunden hat, läuft mit dem verkleideten E.T., der ist als Geist verkleidet, unter einem Bettlaken mit zwei Augen ausgeschnitten, läuft an der Hand von dem Jungen mit, durch eine Straße. Da sind viele Kinder verkleidet und feiern das amerikanische Halloween, wo sie von Tür zu Tür gehen und sich die Süßigkeiten holen. Und da läuft ein Kind vorbei, das als Yoda verkleidet ist, komplett mit Umhang und mit Maske und den Ohren und so weiter.
Cool.
E.T. streckt den Arm aus zu Yoda und sagt,
ja?
Home, Home. Also, E.T. kennt vielleicht diese Spezies. Ist jetzt die Möglichkeit, dass er diese Spezies von Yoda kennt?
E.T. ist Yoda.
Nein, das nicht. Aber dass E.T. die Spezies von daheim kennt, weil sie kommen ja von irgendwo weiter weg.
Ja.
Oder es wird ja gesagt, E.T. kommt aus derselben Galaxis, nur von etwas weiter weg aus einem anderen Sonnensystem. Es wird gesagt in dem Film E.T., glaube ich. Beziehungsweise es ist klar, dass es so ist. Sprich, E.T. kennt diese Spezies, die Yoda ist. Ja. Aus seinem eigenen Sonnensystem oder von seinen Reisen durch die Galaxis, weiß ich nicht. Und dann gibt es in Star Wars die Szene, Star Wars Episode 3, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Eine der Prequels auf jeden Fall. Episode 1 ist es nicht. Also entweder 2 oder 3. Wo man den Senat sieht und man sieht eine Senatsloge mit den Aliens der Spezies von E.T. Sprich, die sind auch im Senat vertreten. Also müssen die in derselben Galaxis sein und zwar relativ nah beieinander.
Das könnte ich doch was sein. Wobei ich ehrlich gesagt diesen E.T. wie diesen Yoda einfach als so eine Art Anspielung sehen würde. Also gerade wenn sie freundschaftlich miteinander verbunden sind. Das ist wie, dass ich glaube C-3PO und R2-D2 an so einer Wand in Indiana Jones zu finden sind.
Ja. Ja. Die haben sich, also ich kann mal meine eigene Theorie jetzt entkräften. Ich fand die nur so schön, weil die so...
Die ist niedlich, das stimmt.
Die zeigt einfach so eine schöne, wie ich finde... Man weiß natürlich nichts über deren Privatleben, aber es zeigt für mich eine schöne Männerfreundschaft zwischen den beiden. Und zwar,
ja, natürlich.
Ich habe mir dann mal die Historie dazu angeguckt quasi. Chronologisch war es so, zuerst gab es E.T., da kam Yoda drin vor, weil Steven Spielberg seit Episode 5 so ein Riesenfan von dieser Figur war und sich dachte, das ist so cool, der muss einfach da drin vorkommen. Und da war es für ihn das Einfachste, den quasi als verkleidetes Kind rumlaufen zu lassen. Dann kam Indiana Jones. Ich glaube, im ersten Indiana Jones ist es in der Eingangsszene, ganz am Anfang.
Genau, in dieser ägyptischen Grabkammer.
Das ist nicht Ägypten, das ist in diesem Dschungel da, wo er dann den goldenen Kopf austauscht und vor der Steinkugel.
Ägypten.
Das ist nicht
Ägypten. Für mich ist das Ägypten.
Das ist doch nicht Ägypten. Na, egal.
Nein, ist es nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, da sieht man als Relief an der Seite R2-D2 und C-3PO abgebildet. Also so ein bisschen stilisiert, dass es in den Stil passt, aber doch sehr deutlich. Und da hat sich dann wohl George Lucas gedacht, so, Steven Spielberg, das war jetzt so eine coole Aktion von dir, ich nehme jetzt auch E.T. auf. Und hat die einfach in den Senat gesetzt. Und das ist für mich einfach kein Beweis, dass es in unserer Galaxis spielt. Ich glaube wirklich, dass es halt einfach, dass der Spruch am Anfang der Star Wars Filme wahr ist. Und dass es halt einfach nur eine schöne Geste von einem Freund zu einem anderen Freund war. Und
glaube ich auch.
Deswegen freut mich diese Theorie einfach, beziehungsweise eigentlich nicht die Theorie, sondern einfach die Tatsache, dass zwei, während sie Filme gemacht haben, getrennt voneinander, Spaß hatten und sich selber quasi eine Hommage gemacht haben, gegenseitig.
Eine was?
Eine Hommage.
Hommage, also jetzt auf.
Das war eine Hommage okay. An Steven Spielberg, dass E.T. im Senat sitzt.
Genau.
Ja.
Genau. Glaube ich auch.
Und damit ist auch diese Theorie abgehandelt. Und jetzt kann ich mal sagen, ich habe noch ein paar nette Sachen vorbereitet. Ja, Cliffhanger. Und es ist natürlich Episode 7 dabei. Wir werden nicht umhinkommen, um die Herkunft von Rey zu rätseln. Das muss natürlich sein. Ich denke mal, da hast du bestimmt eine Theorie. Ich habe mir gerade eine schöne aus dem Internet rausgesucht, die ich mir jetzt durchgelesen habe und die ich toll finde. Die ist auch schön begründet und die werde ich dir vortragen.
Ich habe da auch meine eigene Theorie.
Ja, dann noch was aus der Original-Trilogie. Zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben und noch eins aus der Prequel-Trilogie. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Und ich hoffe mal, dass ich dich damit ein bisschen überraschen kann. Deswegen würde ich sagen, wir schließen für diese Folge.
Ja, einen Moment. Ich möchte auch noch mal einen Cliffhanger geben.
Oh, okay.
Darf ich? Und dann würde ich natürlich nach wie vor gerne unser übliches Endding machen. Also,
das geht sowieso nicht, aber.
Aber mein Cliffhanger. Ich behaupte ein bisschen was zu Han Solo.
Ja.
Und zu Anakin und dem Imperator. Fände ich da.
Han Solo bin ich auf jeden Fall dabei. Han Solo bin ich dabei. Han Solo
in Wahrheit Chewbacca.
Fancy. Oh, was zu Chewbacca habe ich auch.
In Wahrheit Puck, ne? Wissen wir nicht.
Chewbacca habe ich auch was. Ich habe noch was zu Boba.
Jetzt und hör auf.
In zwei Wochen
das haben wir das. Kriegen wir noch nie alles in ein Video.
Haben wir das eh wieder vergessen. Und eine Sache, wo ich möchte, dass es dir die Sprache verschlägt, weil ich die echt gut finde und sie für mich Sinn macht, noch was zu Mace Windu. Und damit schließen wir jetzt.
Da bin ich gespannt.
Damit schließen wir jetzt. Wie immer, bis in zwei Wochen und möge die Macht mit euch sein.
Nein.
Chill.
Ganz ruhig. Okay. Das, was wir sonst immer machen. Ich hatte beim letzten Mal am Ende die Frage zur Galaxismeisterschaft
im Fußball gestellt. Ach so.
Das meine ich.
Ach so, das meinst du. Ich dachte, unser kitschiges Ende. Okay, nein, Kommando zurück. Die macht es noch nicht mit zurück. Euch.
Nein, sie ist noch mit uns. Genau. Und zwar will ich gerne einfach einmal kurz die Top 5 mit dir durchgehen.
Top 5?
Und zwar deine Top 5 der Schiffe der Rebellenflotte heute mal.
Machen wir nicht deine einfach Top von 5? Komplett Star Wars?
Nee.
Der Rebellenschiffe, wirklich?
Das machen wir ein andermal.
Rebellenschiffe.
Alle Rebellenschiffe, ja?
Okay.
Also alle Schiffe, die jemals auf Seite des Imperiums waren.
Nein,
wollen wir mit gegen Nummer das 5 Imperium. Anfangen? Gegen das Imperium, meine ich ja.
Okay. Ja, können wir machen.
Möchtest du mit deinem fünften anfangen?
Ich fange mit meinem fünften an. Jetzt muss ich mal überlegen. Und zwar, das ist jetzt schwierig, weil ich denke jetzt gerade nach, welche es gibt und wie man das Ranking macht. Top 5 ist bei mir der Y-Wing, also der Y-Flügler. Weil ich dieses Schiff einfach nur episch finde und es einfach cool aussieht mit seinem verbrauchten Look und so, finde ich schön. Und auch der Rufname Gold, die Goldstaffel ist toll.
Das finde ich schön. Platz 5 teilen sich bei mir tatsächlich zwei Schiffe direkt. Ich kann mich schon wieder nicht wirklich entscheiden. Auf der einen Seite der Rebel Blockade Runner.
Die Tantive.
Ich glaube, Tantive 4 heißt sie. Mhm. Also wir wissen schon, dieses Schiff, das Darth Vader in seinem Sternzerstörer einsaugt und somit Leia gefangen nimmt.
Ja.
Und zeitgleich der Mon Calamari Cruiser. Einfach weil er plötzlich auftaucht, keiner weiß, woher die Mon Calamari kommen und sie sind plötzlich so wichtig.
Ja.
Das finde ich schön.
Ja, ist ein Ding. Auf Platz 4 kommt bei mir tatsächlich auch die Tente vor.
Ja.
Weil,
kann man nicht so sagen? Ja?
Weil ja? Die ist einfach, finde ich cool. Warum jetzt so ein eigentlich im Vergleich zu seinen Triebwerken kleines Schiff solche massiven, riesigen, fetten Triebwerke hinten dran braucht, ist für mich ein Rätsel, macht dieses Schiff aber noch nur noch epischer.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist natürlich ganz lustig.
Für mich ist die Tente 4 einfach noch unvergessen, weil es einfach der erste Level des Lego-Spiels Star Wars 2 ist.
Und das ist schön.
Es einfach, und ich habe wirklich viele Lego-Star-Wars-Spiele, ich bin ein Riesenfan der Lego-Star-Wars-Spiele, und auch in die komplette Saga, was ich am meisten gespielt habe, auf Nintendo DS und PlayStation 3 und glaube auch zwischendurch mal auf dem Computer, ist dieses Level einfach das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und ich immer noch komplett alle Wege und alle Minikits und so weiter auswendig kenne. Und deswegen ist mir dieses Schiff einfach nur voll in Erinnerung geblieben. So, fertig. Deine Nummer 4.
Ich sehe es kommen. Wir machen zu diesem ganzen Lego Star Wars Spiel noch Let's Plays. Meine Nummer 4 ist ein absolut viel zu wenig beachtetes Schiff, nämlich der B-Wing. Ich finde dieses Schiff unglaublich cool, es ist so vielseitig, es hat diesen drehbaren Kopf, also der Pilot sitzt immer mit dem Kopf nach oben, auch innerhalb der Atmosphäre, wo es Schwerkraft gibt. Ich finde ihn einfach toll. Und der Grund, warum der so wenig erscheint, ist, weil man ihn halt von vorne quasi nicht sieht, sondern du müsstest es immer seitlich zeigen. Aber von der Seite siehst du dann halt auch nur dieses platte Ding und nicht die Flügel, die zur Seite rausgehen. Drum taucht es sehr wenig auf und wer die auch mal jemand einfach googeln, gibt ein wunderschönes Lego-Set dazu, fällt mir gerade ein. Und der ist meine Nummer 4, einfach weil er saucool ist, viel zu wenig Screentime bekommt und einfach von Design und Funktion so komplett anders ist als alle anderen.
Ja, schön. Ich musste jetzt mal gerade überlegen, weil es nämlich langweilig wäre, wenn wir die Platzierung exakt gleich hätten. Denn tatsächlich.
Ja, du bist ja bei Platz 3, dann hättest du ja höher geratet.
Denn tatsächlich wäre ich jetzt. Ich bleib bei meinem Ranking und auf Platz 3 kommt bei mir der B-Wing.
Da geht halt nichts anderes, ja. Mein Platz 3 ist der A-Wing.
Der A-Wing, der fliegt bei mir raus, ja? Erklär mal, warum der A-Wing.
Ich finde den total cool, ich finde den so süß und so ein Ding hätte ich gern und der ist einfach cool und der ist so krass und ich finde der schon einfach toll aus.
Okay.
Der gefällt mir vom Design, der ist so schlicht, ohne ihn wäre nichts möglich. Und er hat auch diese tolle Hintergrundgeschichte, der ist in den Filmen mit diesen roten Streifen. Und der sollte ursprünglich blau werden. Jetzt wurde bei Star Wars, gerade bei diesen Raumschlachten, sehr viel diese Bluescreen-Technik angewandt. Was dann immer wieder sämtliche Computerprogramme und Kameras verwirrt hat, diese blauen Streifen. Deswegen er kurzerhand rot gemacht worden ist. Und diese Geschichte finde ich toll und ich finde diesen Fighter toll und darum ist es mein Platz 3.
Das ist schön. Okay, der A-Wing fliegt bei mir raus und deswegen haben wir jetzt doch nicht das gleiche Ranking.
Jawohl.
Und zwar habe ich auf Platz 2 den Schneegleiter.
Was? Der ist bei mir drin, jetzt erklär.
Den Schneegleiter.
Nicht drin bei mir.
Ich find ihn episch, weil er passt einfach so voll in dieses Setting rein. Also eigentlich so diese die Rebellen, die eigentlich nicht gut ausgestattet sind und so, und die haben sich diese Landspeeder so umgebaut, dass sie im Schnee fliegen können und die können bei diesem Schneesturm nicht raus, weil es zu kalt ist und sie können Luke nicht suchen, weil es zu kalt ist, dass die fliegen und das passt für mich einfach so da rein und dann besiegen diese kleinen Dinger David gegen Goliath die riesigen AT-ATs und bringen die mit ihrem Schleppkabel zu Fall und ich finde die cool. Macht einfach Spaß, die zu sehen, finde ich. Also,
das verstehe ich.
Bei mir ist Platz 2 der Schneegleiter.
Die ist bei mir ganz rausgeflogen, ebenso wie die Jedi Starfighter, die ich sehr gerne mag, ebenso wie die Invisible Hand, die ist auf der anderen Seite. Ebenso wie die Jedi Starfighter, die ich sehr, sehr gerne mag. Ebenso wie der Lance
Speeder, den ich gerne reingenommen.
Als Cabrio-Auto hätte.
Es gibt doch nur die Rebellenschiffe, nicht die Jedi Starfighter. Oh,
ich bin so dumm.
Sonst wäre mein Ranking auch ganz anders.
Oh ja, hast du recht. Können wir diesen Teil rausschneiden? Vergesst es, ich bin dumm, das liegt an der Uhrzeit, es ist halb zwölf.
Du musst einfach jetzt mit deinem Platz 2 weitermachen.
Ich muss morgen um 6:30 aufstehen. Oh. Ich bin einfach kaputt, genau. Mein Platz 2 ist auf jeden Fall, und ich wette, du wirst dein Ranking nochmal ändern, der X-Wing. Mhm. Charakteristisch das Schiff von den Rebellen, das meistgebrauchte Schiff, glaube ich, auch. Unglaublich stark, es eignet sich als Kampfschiff, es eignet sich als Reiseschiff. Wir sehen Luke, der damit eben von Hoth nach Dagobah fliegt. Ich finde das Schiff einfach cool und dass es sich so aufklappen kann, finde ich toll.
Ja, mein Platz 1
hat einen Trommelwirbel.
Trommelwirbel ist der X-Wing.
Habe ich gedacht.
Nein, wie kann das denn sein? Ja, aus exakt denselben Gründen. Ich finde dieses Schiff einfach, das ist einfach nur Kult. Und es hat seinen Ursprung in diesem ARC-Fighter in Star Wars Episode 3, in den Klonkriegen am Anfang, auch dieses Ding, was aufklappen kann.
Ja.
Wird in Episode 7 leider in einem deutlich schlechteren Design fortgeführt. Meinung nach, ich bin Nostalgiker. Ich finde das originale Design einfach cool und ich bin ein Fan von Wedge Antilles und der fliegt den und deswegen X-Wing völlig unangefochten ganz oben bei mir.
Was? Bei mir deutlich höher als der X-Wing und da ist ein massiver Sprung dazwischen. Ist der Millennium Falcon.
Ja. War mir klar, dass
warum ist der bei dir nicht drin?
Der Falke ist bei mir nicht drin, weil er für mich kein Rebellenschiff ist.
Han Solo tritt der Rebellion bei und damit auch mit dem Falken.
Ja, es ist, also ich sehe den Falken einfach als außer Konkurrenz, weil er einfach so übercool ist, dass er schon in überhaupt kein Ranking mehr rein muss, weil es sowieso ist. Egal, was für ein Ranking wir machen, ob es jetzt alle Schiffe des Star Wars Universums sind oder nur die Rebellenschiffe, er wird immer ganz oben sein und er ist für mich einfach die oberste Instanz und bleibt einfach oben drüber. Deswegen ist es für alle klar, dass er der coolste ist und das muss ich nicht nochmal extra dazu sagen.
Siehste, und ich erwähne es aus eben diesem Grund immer wieder, nichts geht über den Millennium Falcon und er ist und bleibt die coolste Schrottmühle der Galaxis.
Ja, das ist
wahr. Ja. Also, Top 5, Blockade Runner war dabei, der B-Wing war dabei, der A-Wing, der X-Wing, der Y-Wing, der Millennium Falcon. Jetzt sind mir schon wieder ganz viele gefallen. Schneegleiter, etc. Ohne Ende Schiffe.
Das war alles.
Es gibt so viele coole Schiffe. Wir haben uns jetzt auf Top 5, also eigentlich Top 10 geeinigt, die dann in Summe wahrscheinlich ein Top 8 oder so ergeben würden. Und ich denke, das ist doch ganz lustig zum Abschluss. In die Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt, in die Kommentare auch gerne euer Ranking.
Muss kein Ranking sein, einfach euer liebstes Schiff, keine Ahnung.
Oder liebste. Schreibt rein, was ihr wollt. Ihr dürft auch gerne, was weiß ich, schreiben, ja. Wer die Telefonnummer von Padme Amidala hat, Niklas freut sich. Und damit würde ich sagen, schließen wir für heute, oder?
Genau. Und wieder der Ausblick auf nächste Woche. Wir machen weiter mit Fantheorien, weil es gibt so viele und wir sind einfach nicht am Ende. Wir einfach nicht. Und man kann, glaube ich, auch nie am Ende sein, aber wir wollen euch nochmal einen größeren Überblick geben und deswegen machen wir nächste Woche das einfach nochmal.
Ganz genau. Und dementsprechend ganz kitschig wie immer. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.
Das war wirklich kacke. Okay, hier war jetzt mal kurz ein Schnitt, weil wir ein kleines Ende aufgenommen haben, dass wir sowas von verkackt haben, dass wir uns jetzt hier wirklich mal erlauben, einen kleinen Schnitt zu setzen und uns mal anständig von euch zu verabschieden. Und zwar, wir schließen bis in 2 Wochen. Das war die 3. Folge des Rebellenfunks mit dem 1. Teil der Fantheorien. Und möge die Macht mit euch sein.
Mit euch sein.
Ich hoffe, die sind bei dir angekommen. Mhm. Gut, dann schaue ich mal, dass ich das synchronisieren kann nachher. Und wenn nicht, dann nehme ich halt eine der beiden Aufnahmen, welche besser klingt. Und?
Ich habe gerade schon Luft geholt, um loszulegen. Und dann 0,1 Sekunden vor mir kommst du hoppel auf dem gehört. Ich habe deinen überaus motivierten Schlachtruf zurückhalten müssen und mir hat es dabei fast die Lunge zerfetzt. Wir holen nochmal das Hund.
Ja, gut. Oh, stopp, kurzen Moment noch. Muss mal kurz noch Wasser nachschenken und dann können wir loslegen.
Also, du bist mir aber auch so ein Profi hier.
Ja.
Hat sein ganzes Zeug schon weggezübbelt, bevor wir überhaupt loslegen. Dann kommt gerade die Klappe, ja, wieder an, so, oh nee, ich hab noch vergessen.
Also noch
wir
eine,
wollten vor 20 noch eine Minuten Klappe die und dann Aufnahme du... anfangen.
Was?
Wir wollten vor 20 Minuten zu aufnehmen anfangen.
Ja,
wir ist jetzt. Seit 35.
Ist jetzt scheißegal. So, komm. Also, ich gebe noch eine Klappe, du darfst wieder Luft holen und hau away.